Deutschlandfunk. Der Tag.
Es geht darum, europäische Regeln wieder zur Geltung zu bringen. Und dafür hat Viktor Orbán Unterstützung und nicht Kritik verdient.
So klang das jahrelang bei der CSU, wenn die Sprache auf Viktor Orbán kam. Doch mittlerweile bröckelt sogar in Bayern die Unterstützung für den ungarischen Regierungschef und Verfechter der illiberalen Demokratie. Und an der CSU hängt es maßgeblich, ob die europäischen Christdemokraten Orbáns Fidesz aus ihrer Parteienfamilie werfen. Warum, das erklärt uns gleich unser Brüsseler Korrespondent Peter Kapern. Und neuer starker Tobak im Fall Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz. Der Fokus berichtet, dass die Regierung einen Amri-Vertrauten abschob, um dessen Verwicklung in das Attentat zu vertuschen. Und dieser Vertraute soll auch noch beim marokkanischen Geheimdienst gewesen sein. Was ist an dieser Geschichte dran? Und was kann man grundsätzlich über den Aufklärungswillen der Behörden sagen im Fall Anis Amri? Auch das heute ein Thema in der Tag an diesem 22. Februar 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Auch Sie haben ein Recht zu wissen, was Brüssel vorhat. Das ist der Text einer Zeitungs- bzw. einer Facebook-Anzeige von Viktor Orbáns Fidesz-Partei in großen Buchstaben. Und weiter, etwas kleingedruckter steht da, sie wollen die verpflichtende Ansiedlungsquote einführen, sie wollen das Recht der Mitgliedstaaten auf Grenzschutz schwächen, mit Migrantenvisa wollen sie die Einwanderung erleichtern. Also die Botschaft, die böse EU will uns Ungarn dazu zwingen, Migranten ins Land zu lassen. Das allein ist ja schon offene Konfrontation gegenüber Brüssel genug, aber dann kommt noch das Bild der Fidesz-Anzeige dazu. Das zeigt nämlich Viktor Orbáns Lieblingsfeind, den liberalen ungarnstämmigen US-Milliardär George Soros, gemeinsam mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Beide fies grinsend. Auch hier ist die Bildsprache klar, das sind die Übeltäter. Schlimm genug der Feldzug Orbáns gegen Soros, aber jetzt eben auch noch Juncker. Ausgerechnet, schließlich gehört der ja der gleichen konservativen bzw. christdemokratischen EVP-Parteienfamilie an, wie Orbán und seine Fidesz. Die Aufregung in Brüssel ist groß, selbst die CSU, die Orbán lange verteidigt hat, rückt von ihm ab, zumindest ein bisschen. Gestern CSU-Politiker und EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl Manfred Weber im ZDF bei Maybrit Illner, hören wir mal kurz rein.
Ausschluss aus der EVP und was hieße das dann für das Wahlergebnis? Wie viele Plätze hat momentan die Orbán-Partei?
Die Fidesz-Partei hat 13 Sitze im Europäischen Parlament. Beim Parlament von 750 Abgeordneten sind das nicht die Stimmen, die über die Zukunft Europas entscheiden werden. Die Grundsatzfrage ist, ob wir alle klar sind, bei den Grundrechten sie einzuhalten, sie umzusetzen und durchzusetzen.
Ausschluss ja oder nein?
Und da gibt es für mich keinen Verhandlungsrabatt, auch für den Viktor Orbán innerhalb der EVP oder außerhalb.
Also ganz in die Karten gucken lässt sich Weber nicht. Also ab in die Analyse und zwar nach Brüssel zu unserem Korrespondenten Peter Kapern. Hallo Peter.
Hallo Philipp.
Reißt jetzt der Geduldsfaden bei der EVP?
Ist noch nicht ganz abzusehen, ist aber durchaus möglich. Und zwar aufgrund eines Aspekts dieser jüngsten Plakatkampagne, den du gerade noch nicht erläutert hast. Denn wenn man sich die Bildsprache dieses Plakats nochmal anschaut, dann sieht man dort George Soros und Jean-Claude Juncker nicht nur fies grinsend, sondern Soros steht auf diesem Plakat auch für einen jüdischen Milliardär. Und das ist Nazi Antisemitismus in Reinform für das Weltfinanzjudentum, das sich die Politik zum Büttel macht, um eine Verschwörung gegen die Nationen Europas oder der Welt durchzuführen. Das ist, wie ich es eben sagte, Antisemitismus in Reinform und deswegen haben jetzt viele Abgeordnete der EVP-Fraktion absolut die Nase gestrichen voll. Am 6. März diskutiert die EVP-Fraktion über diese Plakatkampagne, darüber, ob Viktor Orbán noch einen Platz in ihrer Fraktion hat. Ihn loszuwerden ist aber gar nicht einfach. Die Fraktion kann ihn nicht einfach rauswerfen, dafür braucht es einen Beschluss der Parteienfamilie. Dieser Beschluss kann auf zwei Wegen beantragt werden. Entweder es finden sich 7 Mitgliedsparteien aus der EVP, die hat insgesamt 51, aus mindestens 5 Ländern, oder aber der Vorstand der EVP beantragt den Ausschluss von Fidesz. Die 7 Mitgliedsparteien aus 5 Ländern, die sind längst zusammen. Es gibt viele in Europa, viele Christdemokraten, die so die Nase voll haben von Viktor Orbán und seiner Fidesz, dass sie ihn lieber heute als morgen rauswerfen würden, hier aus dem Benelux-Staat. Staaten, aus Skandinavien, auch aus Polen. Aber sie schauen alle so ein bisschen auf Deutschland, wie sich hier die großen christdemokratischen Parteien aus Deutschland, die CDU und die CSU, verhalten, ob die vorne wegmarschieren. Und ohne deren Signal würde auch der EVP-Vorstand nicht agieren. Ob diese Lawine ins Rollen kommt und dann Viktor Orban begräbt, kann ich noch nicht absehen.
Worauf warten die Deutschen?
Ja, sie haben verschiedene Argumente, die sie anführen, die aus ihrer Sicht, wie sie sagen, gegen einen Ausschluss von Fidesz sprechen. Diese Argumente wechseln permanent, weil sich diese Debatte ja schon über geraume Zeit hinzieht. Mal heißt es, Viktor Orban sei gar nicht so schlimm, wie er da immer wieder erscheint. Im letzten Moment würde er dann beispielsweise, wenn man seine Attacken auf den ungarischen Rechtsstaat anschaut, noch rechtzeitig einschwenken, sobald dann ein Gerichtsurteil kommt. Das ist ein Argument, das ist überhaupt nicht zu halten, wenn man schaut, wie Viktor Orban auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs reagiert. Dann wiederum heißt es warnend, der Ausschluss von Viktor Orban könnte die Spaltung der EU in Ost und West vertiefen. Ich bin nicht sicher, ob dieses Argument zutreffend ist, denn einer der schärfsten Kritiker von Viktor Orban ist Donald Tusk, der EU-Ratspräsident aus Polen. Dann heißt es wiederum, der Brexit habe seinen Anfang genommen, als die britischen Tories aus der EVP-Fraktion ausgetreten seien. Auch das ist eine gewagte These, wenn man sieht, dass die Kritik, die britische massive Kritik an der EU ja viel älter ist als David Camerons Amtszeit als Regierungschef. Also da werden viele Argumente angeführt. Unter dem Strich, glaube ich, zählt eines. Fidesz hat 13 Abgeordnete in der EVP-Fraktion. Das ist jedenfalls die Auskunft der Pressestelle der EVP. Also einen weniger als Manfred Weber, der gerade in dem O-Ton gesagt hat. Fidesz hat also 12 Abgeordnete in der EVP-Fraktion und das wären im Zweifelsfall 12 Stimmen für Manfred Weber, wenn der zum Kommissionspräsidenten gewählt werden will.
Manfred Weber war ja jetzt ja gerade eben in dem O-Ton, den du auch gerade zitiert hast, relativ entspannt, was das angeht. Er meint, es sind ja so viele Abgeordnete, da kommt es auf die paar nicht drauf an. Kann er denn wirklich so leicht auf diese Stimmen verzichten, wenn er Kommissionspräsident werden will?
Ja, das war nicht. Das wird ja ein knappes Rennen. Man rechnet damit, dass die Rechtspopulisten im nächsten Europaparlament stärker sein werden, als das jetzt der Fall ist. Ob sie eine konstruktive Gruppe bilden, ob sie sich tatsächlich zu einer Kraft, einer Fraktion zusammenschließen, das darf man stark bezweifeln. Aber fest steht, sie werden so stark, dass Manfred Weber viele Bündnisse innerhalb des Europaparlaments schließen muss, um eine Mehrheit zu bekommen. Und da zählt dann am Ende des Tages tatsächlich jede Stimme. Im Übrigen hast du gesagt, Manfred Weber würde da ziemlich gelassen sich geben. Mein Eindruck ist ein anderer. Ich beobachte Manfred Webers Wahlkampf von Anbeginn an und ich glaube mittlerweile, dass dieses Problem Orban an seinem Hals hängt wie ein Mühlstein. Mhm. Weil egal, wo Manfred Weber auftaucht, er wird immer nur nach Viktor Orban und seiner Position dazu gefragt. Wo immer ein Pressegespräch zum Thema X oder Y stattfindet, 80% dieses Gesprächs drehen sich nur um Viktor Orban und ich glaube, so kann man eigentlich nicht erfolgreich Wahlkampf machen.
Okay, gelassen war das falsche Wort. Ich wollte vielleicht eher sagen, er hat es versucht runterzuspielen gerade, die Wichtigkeit. Manfred Weber hat allerdings gestern bei Maybrit Illner noch zu Recht auf einen anderen Punkt hingewiesen, auf den du auch immer hinweist, Peter. Es ist ja nicht nur die EVP, die ihren Orban hat. Die Sozialdemokraten haben beispielsweise die rumänischen Sozialisten, die mit Rechtsstaatlichkeit auch auf Kriegsfuß stehen. Müssten die sich nicht auch von denen trennen?
Also, wir haben es da mit zwei echten Problembären zu tun. Aber man darf nicht vergessen, dass es doch noch Unterschiede gibt. Mhm. Blanker Antisemitismus ist immer noch etwas anderes, als wenn eine Partei hingeht und der Korruption und den Verstoß gegen rechtsstaatliche Verfahrensweisen den Weg ebnet. Das soll nichts exkulpieren, das soll nichts entschuldigen. Aber die Dimensionen sind unterschiedliche. Gleichwohl, was ich ganz schrecklich finde hier gerade in Brüssel, das ist, dass die einen immer mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, solange die nicht bei sich Klarschiff machen, machen wir auch nichts. Ich glaube, damit verdoppeln, vervierfachen, verachtfachen sich nur die Probleme und es vervielfacht sich auch die Zahl derjenigen, die sich dann mit Grausen abwenden und sagen, wenn die ein so kümmerliches Spiel spielen und beispielsweise Antisemiten die Stange halten mit dem Verweis darauf, dass ja auch die anderen Parteien schlimme Finger in ihren Reihen haben, dann will ich mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schreckliches Spiel, was hier gerade in Brüssel abläuft.
Okay, dann bleiben wir jetzt nochmal bei der EVP, dann bleiben wir bei Weber, dann bleiben wir bei Orbán. Eigentlich muss Weber deiner Meinung nach jetzt über seinen Schatten springen und jetzt tatsächlich sich von Orbán lossagen. Hat er denn tatsächlich die Macht? Wenn er sagt, wenn er seinen Daumen senkt, dann ziehen alle anderen mit?
Nein, so einfach ist es nicht. Manfred Weber kann nach München in die CSU-Parteizentrale fahren, er kann nach Berlin fahren, er sollte dies auch tun und sagen, liebe Freunde, mit Viktor Orbán, mit diesem Problem am Hals, kann ich nicht Kommissionspräsident werden, weil mir dies den Wahlkampf vermasselt. Aber den Daumen senken müssen Söder, der CSU-Chef, und Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin. Wenn die beiden nach Brüssel kommen, in die EVP-Zentrale und sagen, ja, auch wir haben jetzt von Viktor Orbán die Nase voll, wir müssen jetzt den Trennungsstrich ziehen, dann, da bin ich ziemlich sicher, wird sich innerhalb der EVP die erforderliche Mehrheit finden, um diesen Schlussstrich zu ziehen.
Der Schlüssel liegt, wie so oft, in Deutschland. Vielen Dank für diese Information, Peter.
Gern geschehen.
Über 2 Jahre ist der Anschlag vom Breitscheidplatz nun her und noch immer sind viele Fragen offen. Jetzt gibt es offenbar neue Ungereimtheiten. Der Fokus berichtet, dass die Bundesregierung einen Vertrauten des Attentäters, Anis Amri, kurz nach dem Attentat abschob, ohne dessen mögliche Verwicklung in das Attentat zu klären. In diesem Zusammenhang berichtet das Magazin auch über einen unter Verschluss gehaltenen Film, auf dem zu sehen ist, wie Amri nach seiner Todesfahrt aus dem LKW ausstieg, um zu fliehen, und wie ein Mann mit dem Aussehen von Amris Vertrauten einen anderen Mann mit einem Kantholz niederschlägt, um Amri die Flucht zu ermöglichen. Ziemlich starker Tobak, über den ich jetzt mit Claudia van Laak aus unserem Berliner Studio rede, die seit dem Attentat die Aufklärung darüber und die Untersuchungsausschüsse dazu verfolgt und darüber für uns berichtet. Hallo Claudia.
Hallo Philipp.
Was hältst du von der Geschichte?
Wirklich starker Tobak, du hast es schon gesagt. Und wenn das stimmt, wenn es stimmen würde, wäre das wirklich ein Knaller. Aber ich glaube, ich zweifle daran, ob man das wirklich aufklären wird. Denn da befinden wir uns ja in den Sphären der ausländischen Geheimdienste. Und wenn es eben schon schwierig ist, Sachverhalte aufzuklären, die die deutschen Geheimdienste betreffen, wird es, glaube ich, noch schwieriger, wenn nicht unmöglich, wenn wir es mit ausländischen Geheimdiensten zu tun haben. Denn die Behauptung lautet ja, des Fokus dieser Betroffene, er heißt Bilal Bellamar, er sei ja einerseits ein Komplize gewesen von Anis Amri, eben auch Tatbeteiligter, auch Verdächtiger, andererseits eben auch ein Agent des marokkanischen Geheimdienstes. Was wir bislang schon wussten, einen Tag vor dem Anschlag hat er sich mit Amri getroffen, das ist belegt. Nach dem Anschlag wurde er festgenommen, vom BKA befragt und dann, etwa 6 Wochen nach dem Anschlag, am 1. Februar 2017, abgeschoben nach Tunesien. Und in allen Untersuchungsausschüssen wurden diese Fragen gestellt. Leute, wie kann das sein? Da ist einer, der weiß eine Menge, der sagt es zwar jetzt erstmal nicht, aber vielleicht sagt er es später noch. Er ist vielleicht auch verdächtig. Warum schiebt ihr ihn ab, bevor der Fall überhaupt aufgeklärt wurde?
Und welche, du hast es jetzt schon gesagt, er war Mitarbeiter des marokkanischen Geheimdienstes, der wiederum
soll es gewesen sein.
Ja, hast du vollkommen recht. Das ist allerdings belegt, der marokkanische Geheimdienst hat gewarnt vor Anis Amri.
Genau.
Vor dem Attentat?
Das ist total interessant in diesem Zusammenhang. Das muss ungefähr 4 Wochen vor dem Anschlag gewesen sein. Da hat der marokkanische Geheimdienst die deutschen Kollegen gewarnt. Und so viel ich weiß, lautete da der Satz, der Amri plant ein Projekt. So soll diese Aussage gewesen sein. Wenn das stimmt, könnte diese Information möglicherweise von diesem Bellamar gekommen sein. Allerdings haben die deutschen Sicherheitsbehörden damals diese Warnung nicht richtig ernst genommen. Sie hatten ja Anis Amri zu diesem Zeitpunkt als nicht mehr so gefährlich eingestuft. Und eigentlich fragt man sich, Leute, wenn ihr die Warnung kriegt, warum greift ihr nicht zum Telefonhörer, ruft die marokkanischen Freunde an und sagt, was bedeutet denn das? Was steckt denn dahinter? Was plant denn der Amri genau? Wann plant er es? Ob das so gewesen ist, wissen wir nicht. Also die Information, die wir bislang kennen, ist, dass die Deutschen eben nicht bei den Marokkanern angerufen haben.
Was allerdings auf jeden Fall klar ist, dass dieser Bilal Bellamar im Zentrum der Ermittlung stand, zumindest eine wichtige Person der Ermittlung war. Was ich mich ja frage, auf der einen Seite sagen die Behörden, der war so gefährlich, dass der unbedingt der Bevölkerung sozusagen vom Hals gehalten werden muss, schnell abgeschoben werden muss. Aber wenn der doch so wichtig auch war für diese ganze Untersuchung, hätte man da nicht einen anderen Weg finden können?
Finden müssen. Also die offizielle Begründung, die lautet ja Gefahrenabwehr. Das heißt, die Sicherheitsbehörden wussten, der ist gefährlich. Gleichzeitig befürchteten sie, sie hätten eben zu wenig in der Hand, um ihn in Untersuchungshaft halten zu können. Und dann hat es natürlich eine gewisse Logik zu sagen, wir haben da eine tickende Zeitbombe und die schaffen wir uns am besten so schnell wie möglich vom Hals. Denn wir wissen ja, wir haben eine Menge Gefährder, islamistische Gefährder in Deutschland, die hier frei herumlaufen. Und uns gelingt es nicht, die alle dauerhaft zu überwachen. Also warum noch eine weitere in Deutschland behalten? Ne?
Du hast es gesagt, es wird schwierig sein, alles aufzuklären. Was könnte man dann möglicherweise noch klären? Es gibt ja auch noch dieses Video, das ich angesprochen habe, das keiner gesehen hat, von dem Fokus berichtet.
Genau, da fordern alle Abgeordneten des Bundestagsuntersuchungsausschusses, bitte stellt uns dieses Video zur Verfügung.
Wenn es das überhaupt gibt.
Wenn es das gibt, wollen wir es sehen, genau. Und es geht ganz klar auch die Forderung in Richtung Sicherheitsbehörden, in erster Linie Geheimdienste, auch das GTAZ, also dieses gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern. Die sollten doch bitte etwas offenherziger sein gegenüber den Untersuchungsausschüssen. Es fehlen noch Unterlagen, sie sind zum Teil geschwärzt. Da beschweren sich die Bundestagsabgeordneten darüber. Also wenn die ein bisschen offenherziger wären, könnte, glaube ich, noch einiges aufgeklärt werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich gerade geäußert und er sagt, ich habe angeordnet, dass die behaupteten Vorwürfe umgehend überprüft werden. Also da müssen wir abwarten.
Jetzt soll der Zeuge nochmal befragt werden, der Bilal Ben Ammar, wobei auch nicht klar ist, ob man ihn überhaupt wieder ins Land lassen kann, weil er ist ja hochgefährlich. Er hat eine Wiedereinreisesperre in den gesamten Schengen-Raum. Wie geht das da weiter?
Da gibt es auch die Forderung des Untersuchungsausschusses. Sie möchten diesen Bilal Ben Ammar selber befragen. Also entweder ihn nach Berlin vorladen, möglicherweise auch in Tunesien befragen, aber auch großes Fragezeichen, denn wer weiß, wo hält er sich auf? A, B, haben denn die Tunesier überhaupt ein Interesse daran, dass er aussagt? Und haben die Deutschen ein Interesse daran, dass er aussagt? Also großes Fragezeichen.
Das, jetzt gerade, was deine letzte Aussage angeht, da habe ich ja jetzt natürlich noch eine Frage an dich. Du verfolgst, ich habe es gesagt, die Aufklärung, den Untersuchungsausschuss, die Untersuchungsausschüsse sind ja mehrere.
Drei
Stück dazu, zu diesem Fall Anis Amri. Was für ein Gefühl hast du denn, wenn ich dich frage, nach dem Aufklärungswillen der deutschen Behörden in dieser Frage?
Also der ist nicht sehr groß, speziell der Aufklärungswille des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Also da wird regelmäßig versucht, bestimmte Sachen umzudefinieren und auszuweichen und noch eine Schleife zu drehen. Und da sind wirklich alle Abgeordneten versuchen da, die festzunageln. Da wie ein Pudding ist das manchmal. Und die weigern sich zum Beispiel auch, einen V-Mann-Führer zu benennen, der in der Fusilet-Moschee einige V-Männer oder einen geführt haben soll. Da wird noch nicht mal der Name genannt. Das heißt, der Ausschuss kann den gar nicht befragen. Da läuft jetzt eine Klage. Also gerade das Bundesamt für Verfassungsschutz bekleckert sich da nicht mit Ruhm, was den Aufklärungswillen angeht.
Heißt das im Umkehrschluss, es wird genauso laufen wie vor dem Anis Amri-Attentat, der Hinweis des marokkanischen Geheimdienstes, er ist versandet. Und genauso wird es auch mit der Aufklärung nach dem Attentat laufen, sie wird auch versanden?
Na, wir wissen ja schon eine ganze Menge. Also die Ausschüsse haben ja schon einiges herausgefunden. Ob sie wirklich zum Kern vorstoßen, weiß ich nicht.
Du wirst es für uns weiter beobachten. Vielen Dank, Claudia.
Bitte.
Und wieder eine Woche rum. Am Montag hören wir uns wieder. Wenn Sie am Wochenende nichts vorhaben, dann können Sie mir ja mal schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Kritik, Anregung und natürlich auch Lob. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.